Das Jazzgespräch.
The show is yours.
Guter Anfang. Anfang in Fröhlichkeit. Servus Stefan. Hallo da draußen. Dieter.
Hallo. Hallo alle miteinander. Willkommen zum 17. wenn wir richtig mitgezählt haben, Jazzgespräch.
Ja. Und ich wollte anfügen, hallo alle, hallo niemand, weil wer weiß, ob da draußen überhaupt uns jemand zuhört, jemals zuhören wird.
Werden wir sehen. Wir nehmen heute am frühen Nachmittag auf, das heißt, die Sonne scheint. Deswegen sind auch alle Jalousien zugezogen, um sich ein bisschen in die Mood zu begeben. Wir brauchen nämlich heute viel Mut für diese Sendung. Wir sprechen heute über, sag's Dieter.
Oh Gott, wie der Gruß August, aber ich mach's gerne. Spiritual Jazz.
Ja, genau.
Darf ich gleich fortsetzen? Ein Begriff, der sofort die Frage aufwirft, nämlich nicht nur, was ist es überhaupt, sondern zweitens die Frage aufwirft, warum müssen ständig Dinge irgendwo kategorisiert werden?
Mhm.
Speziell im Jazz, ja, eigentlich überall. Und es stellt sich neben der Frage, was ist jetzt eigentlich Spiritual Jazz, auch ein bisschen die Frage, wenn man es dann definiert hat, wer definiert solche Sachen eigentlich? Stefan, weißt du, wer das den Begriff irgendwie geprägt hat?
Nein, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass viele Schreiberlinge da draußen herumlaufen, Musikkritiker, Plattenproduzenten, ich weiß nicht wer auch immer. Und irgendwann kommt jemand daher und erfindet einen Begriff für Musik. Und ja, das ist es dann. Und nachdem wir ja alle gerne in Schubladen denken und leben und uns leichter tun, wenn etwas eingeteilt und kategorisiert wird, weil wir dann uns leichter tun, etwas abzugrenzen von anderen Dingen, werden diese Begriffe auch gerne aufgenommen.
Herr Professor Stefan, ich danke für diese Erörterung.
Gerne.
Nein, aber mir fällt dazu sofort ein, dass gerade im Jazz natürlich, der so eine Bewegung von lauter Individualisten ist und letzten Endes leider Gottes auch in vielerlei Hinsicht ein Minderheitenprogramm, ist es natürlich besonders herausfordernd, sich bei der Entwicklung der Musiker, die sich selber meistens sehr hohe Ansprüche stellen. Und wenn dann irgendwo so ein richtiger kleiner Paradigmenwechsel stattfindet, also dann etwas Neues in den Jazz hineinkommt, das von anderen aufgegriffen wird und daraus so eine Art von Bewegung entsteht, dann stellt sich oft die Frage, was ist es und wie nennen wir es? Und die dann in den späteren Zeiten bis in unsere Zeit hinauf dann noch kommenden Begriffe, wie zum Beispiel World Jazz, oder New Age und was da alles dann noch so passiert, ist ja höchst spannend, weil es im Grunde genommen eigentlich vor allem ein Zeichen dafür ist, dass sich das ganze Ding seit seiner Entstehung, und so lange gibt es das Ganze ja noch nicht, ich würde mal sagen 150 Jahre, wenn man sehr großzügig ist.
Was, 150 Jahre hat das jetzt? Was habe ich jetzt gehört?
150 ja, 150 Jahre. Hätte ich mal gesagt.
150 Jahre gibt es Spiritual Jazz oder was?
Nein, Jazz an sich, das Ding Jazz sozusagen.
Also Jazz an sich, naja, das ist auch schon ein bisschen viel, oder?
Ja, sehr großzügig gerechnet. Ja. Sagen wir halt einmal, dass das Ganze bereits ins späte 19. Jahrhundert hineingegangen ist, mit den ersten Dingen, die da die Schwarzafrikaner wahrscheinlich vor allem gemacht haben. Und dass sich das einfach sehr dynamisch entwickelt hat. Und dann und dass das Menschen waren, die hohe Ansprüche an sich selber haben und dann auch sehr oft die Glaubensfrage stellen und ihre gesamte Lebensperspektive einbringen, legt dann auch nahe, dass dort sehr spirituelle Musik mitunter entstanden ist. Oder dass
also ich glaube, du greifst jetzt vielleicht ein bisschen sehr stark zurück. Ja. Wir sind jetzt irgendwie bei Gospel und Spirituals gelandet, wenn ich das jetzt zeitlich einordne. Darf ich es ein bisschen eingrenzen? Ich denke, das Thema, worüber wir heute reden, also ist zumindest aus meiner Sicht in den 60er Jahren entstanden. Oder liegen wir jetzt komplett auseinander?
Nein, wir liegen gar nicht auseinander. Ich sehe das auch so. Oder ich würde mal so sagen, ich schließe mich einfach dem Kanon an, der zu diesem Thema entstanden ist. Ja, man hat sich darauf geeinigt, dass das in den 60er Jahren entsteht. Und bin schon gespannt, wo für dich da sozusagen quasi die Synapse ist. Weil ich habe für mich natürlich eine eindeutige Synapse.
Ich habe versucht, jetzt wieder an das Thema ranzugehen, so als mit dem gesellschaftspolitischen Hintergrund. Ja. Und wenn wir in die 60er Jahre, wenn wir die 60er Jahre definieren als Beginn des Spiritual Jazz, so wie ihn wir jetzt verstehen, ja, unabhängig von Gospel-Musik und Spirituals, die es ja vorher schon gegeben hat, dann ist es, glaube ich, relativ logisch, dass es in den 60er Jahren entstanden ist, weil das ja das Jahrzehnt des großen Umbruchs war und das Jahrzehnt auch der Sinnsuche. Es gab politisch extrem viele neue Strömungen und es gab letztlich auch dann die Tendenz, aus dem eigenen Korsett der Religion auszubrechen, weil jedes Land war ja letztlich durch seine eigene Religion geprägt. Zum Teil ist es es heute noch, aber damals ist man halt auf die Sinnsuche gegangen. Und wenn du dich jetzt damit zurückerinnerst an die Bilder, die du aus den 60er Jahren hast, aus einer Zeit, wo du dich wahrscheinlich für Jazz noch gar nicht interessiert hast, mir fallen immer die Beatles ein, ja, die dann plötzlich aus den Pilzköpfen sind plötzlich die langhaarigen Hippies geworden, die in Indien ihre Suche begonnen haben. Das heißt, das war irgendwie eine Art spiritueller Ausbruch aus dem Korsett des Katholizismus oder aus der protestantischen Welt in Amerika.
Darf ich dich ein bisschen einbremsen, bevor wir hier anfangen zu predigen, ja, oder historische Abhandlungen zu machen, würde ich sagen, wenden wir uns doch einfach mal der Musik zu. Was waren denn da so die aus deiner Sicht wichtigen Musiker und Alben, die den Spiritual Jazz geprägt haben?
So weit will ich noch gar nicht gehen. Ja, ich würde gerne meine Geschichte weiter erzählen.
Erzähl dir. Das hört uns eh keiner zu.
Alles eben. Du hörst mir zu, ja?
Ja, mit Schmerzen.
Der war ja nicht wirklich, oder?
Na bitte, fahre fort und führe aus.
Naja, ich glaube, dass genau diese Sinnsuche, die Suche nach neuen Antworten, ja, und das ist halt dann sehr stark in die östlichen Religionen gegangen, wie Buddhismus und Hinduismus und so weiter, auch zu der Sinnsuche in der Musik geführt haben, ja. Und auf der anderen Seite, und das ist auch ein Phänomen, das ich gerne mit dir besprechen würde, ist, dass gerade in Amerika, wo die Black Power Bewegung, die endlich die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung eingefordert hat, so stark in den Islam übergekippt ist. Und ich weiß eigentlich nicht warum. Ja, also denke jetzt zum Beispiel an gewisse Black Panther Führungspersönlichkeiten oder an den Muhammad Ali, ja, der vorher Cassius Clay geheißen hat.
Ja, spontan würde mir einfallen, dass halt damals in der amerikanischen Welt, würde ich mal sagen, alle Religionen bereits besetzt waren. Die christliche genauso wie die jüdische. Das Hinduistische ist irgendwo auch von den Weißen sehr stark beansprucht worden. Irgendwo möglicherweise war damals bereits der Koran die einzige Bibel, Anführungszeichen, die noch frei war. Und dann haben sie vielleicht auch aus einem gewissen Protest heraus sich in diese Richtung...
Möglich. Ich glaube aber auch als retrospektiv betrachtet, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen einen Hipness-Faktor hatte. Ja, weil ich vielen... die damals das gemacht haben, nicht abnehmen, dass das alles ernst gemeint war. Ja, also, kommen wir jetzt wieder auf die Beatles zurück. Das war, glaube ich, eine kurze Phase. Man hat halt lieb geäugelt mit diesen traditionellen, fernöstlichen Religionen. Aber ob man es wirklich ernst gemeint hat, ist eine andere Frage. Ich glaube es nicht.
Ja. Ja, diese Frage werden wir wohl nie beantworten können. Generelle Frage sozusagen quasi, wenn einer glaubt, glaubt er eher aus Modegründen, glaubt er aus Überzeugung, glaubt er aus Flucht, glaubt er aus Angst, was immer es auch ist. Also gerade die großen Werke, die mir einfallen und über die ich dann, wenn wir heute mal noch zur Musik kommen sollten, auch besprechen möchte, denen nehme ich schon ab, dass das eine tiefe Sinnsuche oder vielleicht sogar schon ein Sinnfinden gewesen ist. Und das drückt sich für mich durchaus in der Musik auch aus.
Ja, du hast schon recht. Wir können auch gerne jetzt zur Musik übergehen. Mir war das nur einfach ein Anliegen, einmal darüber nachzudenken und diesen Hintergrund zu verstehen, ja, warum jetzt dann plötzlich die Stücke im Jazz, ja, die eigentlich keine Vocals hatten, ja, also keine Texte hatten lange Zeit. Das hat sich dann dazu entwickelt. Aber man, man kann ein Stück benennen, wie man will, letztlich im Jazz. Ja, das kann jetzt heißen, weiß ich nicht, Ernest Tune, oder es kann heißen Find My Way to God. Ja. Und ist es dann schon etwas, was in die Richtung geht, über die wir heute reden wollen? Das ist meine Frage. Und da tue ich mir ein bisschen schwer.
Ja, ich kann dazu nur schweigen, weil diese
Frage... Okay, ich kann dazu nur schweigen.
Gut. Lass sich so sicher nicht beantworten. Ich meine, aber ich bin auf ähnliche Fragen gestoßen wie du natürlich. Weil, wenn man sich, also wenn ich mir anschaue, wie sich Spiritual Jazz über die Jahrzehnte, die dann noch folgen sollten, entwickelt hat und wie der Zugang von den einzelnen Platten, muss man sagen, weil es handelt sich dann meistens um Platten von Künstlern, die nicht ständig nur spirituelle Platten gemacht haben, sondern einfach in einer gewissen Phase ein spirituelles Bekenntnis abgegeben haben. So hätte ich das erlebt. Und wenn man sich das anschaut über die Jahrzehnte, dann ist das im Prinzip einfach nur ein Beleg dafür, dass die Menschen sich mit Glauben auseinandersetzen oder dass irgendwo quasi ein Werk, eine Platte, einen spirituellen Charakter gekriegt hat. Weil es ist ja nicht immer so gewesen, dass das sozusagen bewusst getrieben von jedem erkennbar so war, dass da jetzt jemand sein Glaubensbekenntnis da hineingelegt hat, sondern dass er irgendwo entweder eben dieses getan hat oder auch vielleicht nur inspiriert war von einer gewissen Grundstimmung, die es wieder mal gegeben hat in dieser Zeit. Weil es waren ja nicht nur die 60er Jahre, wo man die Sinnsuche gehabt hat. In den 70er Jahren war es dann eher so ein bisschen die transzendentale Bewegung. Da kamen dann eigentlich die Einflüsse, soweit ich das wahrnehmen kann, eher aus Asien, aus Indien, Japan, China vielleicht sogar teilweise. Mhm. Also die Gurus, die dann haufenweise aus der Erde geschossen sind und dann über den Boden geschwebt sind, was aber zu ausgesprochen schönen, spannenden Platten geführt hat, die für mich teilweise auch alle einem gleichen Prinzip gehorchen, nämlich dass es bis auf wenige Ausnahmen echte Höhepunkte der Künstler waren, die bis heute eine gewisse zeitlose Gültigkeit haben, interessanterweise.
Jetzt wird es dann langsam Zeit, welche Beispiele du mir nennen wirst.
Jetzt wird es dann langsam Zeit, dass wir konkret werden und sagen...
Wer mal konkret, ich glaube, du willst ja darauf hinaus, dass A Love Supreme so von John Coltrane den Beginn des Spiritual Jazz markiert. Ich kann da auch gar nicht widersprechen, will ich auch nicht. Mir fallen auch keine anderen Beispiele aus der Zeit ein. Ende 64... soweit liegt das Album zurück. Ja, damit wären wir gleich einmal bei der Frage, was definiert denn den Spiritual Jazz, abgesehen davon, dass die Titelgebung jetzt eben die ist, die sie ist. Ja, wenn ich mir diese vier Teile von Love Supreme anschaue, Acknowledgement, Resolution, Pursuance und Psalm, das ist halt religiös angehaucht, ja. Aber was ist es denn, was die Musik anders macht?
Mhm. Diese Frage ist eigentlich super spannend, natürlich auch super berechtigt und es gibt wahrscheinlich entweder ganz, ganz viele Antworten oder keine Antwort drauf. Ich würde versuchen, es so zu beantworten. Wenn man sich in den Mood begibt, sozusagen, also sich auf diese Platte einlässt, dann ist es mir zumindest so gegangen, dass ich sage, ja, ich erkenne den spirituellen Aspekt dabei. Das ist nicht nur, weil dann irgendwelche Titel halt einen Bezug zu spirituellen Themen und Fragen haben, sondern weil da etwas sehr Getragenes, Hymnisches, wenn du so willst, Geheimnisvolles drin zu erleben ist. Wir haben offensichtlich gewisse Konnotationen, wo wir Dinge erkennen. Ein Liebeslied, könnte man uns dann wahrscheinlich auch stundenlang darüber unterhalten, woran erkennt man Liebeslieder? Nicht nur am Text I love you so much, sondern an gewissen Arten, Melodien zu verarbeiten, Rhythmen zu setzen und Ähnliches. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Verbindende ist, so unterschiedlich die Platten, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden, hoffentlich, auch gelagert sind. Sie haben so eine gewisse, dieses Getragene, dieses Hymnische. Die Musik ist so aufgebaut, dass sie letztendlich dann irgendwo offen bleibt und und nicht wirklich versucht, geschlossen sozusagen zu einem Ende zu kommen. Also so erlebe ich das zumindest. Ich bin schon gespannt, was du dazu sagst. Es ist immer was sehr Geheimnisvolles drinnen. Und es ist interessanterweise, Fridge, das spielt da auch immer wieder eine Rolle. Aber es ist in Summe gesehen, die meistens eine extrem freie Musik, die entweder nach rhythmischen Kriterien oder nach melodischen Kriterien oder nach tontechnischen und was da sonst noch für Möglichkeiten sind, das Ganze zu betrachten, immer einen sehr, sehr freien Aspekt haben.
Also ich glaube, du hast jetzt mal ganz was Richtiges gesagt, nämlich das Hymnische, das würde ich gerne aufgreifen. Das ist tatsächlich das, was diese Musik auszeichnet. Und eine hymnische Art über einem Soundteppich oder einen Klangteppich und wahrscheinlich auch einem gewissen Beat, ohne das jetzt misszuverstehen, das zeichnet doch die Musik aus. Wenn man es jetzt spezifiziert und den Spiritual Jazz dann weiterdenkt in die nächsten Jahre und Jahrzehnte, es sind oft Instrumente verwendet worden, die ungewöhnlich sind für europäische oder amerikanische Musik. Da kamen eben dann viele Instrumente dazu, die ihren Ursprung in Afrika haben oder im Orient oder im fernen Osten. Was ich auch bemerkt habe, ist, es kommt tatsächlich die Stimme dazu wieder im Jazz, aber auf eine ganz andere Art als wir sie traditionell kennen, ja, also von Sängerinnen und Sängern. Es ist eigentlich auch die Stimme wird als Ausdruck einer Hymne benutzt. Und selbst in dem ersten Beispiel, das wir jetzt genannt haben, Love Supreme, hört man ja John Coltranes Stimme das erste Mal in einer Aufnahme. Mhm. Ja. Hat es vorher nicht gegeben. Mhm. Und mir fällt gleich ein zweites Beispiel ein. Das ist das Album Om, das ja auch sehr auf den spirituellen Hintergrund hindeutet. Und da hast du auch die Stimmen am Anfang. Ja. Die singen zwar nicht, ja, aber die leiten ein mit diesem Om-Chor. Ja, das ist, denke ich mal, die Grundskizze, ja, ohne dass man sich vielleicht da schon zu viel darunter vorstellen kann.
Ja, ich würde es gar nicht so sehr einschränken, weil es ist nicht immer zwingend so, dass da gesungen werden muss oder gesprochen oder sonst irgendwo spirituell die Stimme erhoben werden muss, wiewohl das durchaus auch ein Zeichen ist. Mir ist nämlich jetzt sofort, während du geplaudert hast, eine für mich ganz, ganz typische spirituelle Platte eingefallen, nämlich vom Farrua Sanders, einem Weggefährten von John Coltrane, Karma. Das ist nicht die einzige seiner Platten, die ich dem spirituellen Genre zuordnen würde, aber für mich die typischste. Und da gibt es den halbstündigen Song »The Creator has a Master Plan«, wo dann die wunderschöne Stimme von Leon Thomas genau für das verwendet wird, Stefan, was du da jetzt angesprochen hast, nämlich für dieses hymnische, wenn du willst, Gott loben. In dem konkreten Fall ist es ja wirklich Gott loben. Da singt er nämlich dann »The Creator has a master plan«, bevor er dann anfängt mit einer wunderbaren Gedudle und Gejodelei und dieses spannende Stück, auch was Typisches übrigens für diese spirituelle Richtung. Oft beginnt das Ganze sehr meditativ, sehr fast die Loops werden dann gewisse musikalische Themen, die relativ einfach sind, angespielt und dann repetitiv wiederholt.
Über 15, 20 oder 30 Minuten.
Ja, ja, teilweise anstrengend, aber gerade in diesem Falle und in vielen anderen Fällen sehr, sehr spannend, weil es kippt dann. Dieser Song, The Creator Has a Masterplan, mehrere Male in eine richtige, wunderbare Kakophonie, in eine Free-Jazz-Kakophonie hinein, kommt wieder zurück in wunderschöne Harmonien und verschwindet dann wieder in Free-Jazz, um zurückzukommen. Das ist heute für irrsinnig spannend. Und mir fällt sofort eine zweite Platte, damit wir jetzt ein bisschen aufholen sozusagen, ein, wo das passiert, nämlich eine, die sehr stark von John Coltrane und vom John Sermon geprägt ist. Es ist nicht Extrapolation, sondern es ist Where Fortune Smiles. Da ist es ganz genauso. Auch die fängt immer wieder in sehr ruhigen, meditativen Melodien an und steigert sich dann immer wieder in Free Jazz hinein. Sehr, sehr spannend.
Ich darf jetzt nur ergänzen, von wem die Platte ist. John McLaughlin, das ist nicht genannt, aber ich komme nochmal zurück auf den Pharoah Sanders. Das ist natürlich für mich der Top-Protagonist dieser Art von Spiritual Jazz Ende der 60er Jahre. Und ich bin sehr dankbar, dass du den Leon Thomas erwähnt hast. Das ist einer meiner ganz großen Heroes. Ich habe zwar kaum was von ihm und man findet auch sehr wenig von ihm, aber ich finde einfach diese Stimme von Leon Thomas und das Gejodel, das er reingebracht hat in den Jazz-Grandios.
Da weiß ich doch nicht, Stefan, und ich mag ihn auch.
Und aus dem gleichen Jahr wie Karma ist ja auch schon Jewels of Thought erschienen vom Pharoah Sanders. Und da gibt es ja auch diesen Song, ich habe es gerade von mir, Hum Allah, Hum Allah, Hum Allah. Also Hum Allah, Hum Allah. Und das ist ja auch Leon Thomas, soweit ich mich erinnere. Und dieser Spiritual Jazz zieht sich ja durch die Diskografie vom Pharoah Sanders durch bis zum Schluss eigentlich. Ich weiß es nicht, ob du das mitverfolgt hast. Nach seiner Impulse-Zeit hat er unter anderem auf Theresa Records veröffentlicht. Sagt er das was? Das ist ein Label, das ist kurzzeitig, hat kurzzeitig existiert. Gibt es nicht mehr. Es ist relativ schwierig, Alben aus dieser Theresa Records-Zeit aufzutreiben. Gibt es schon auf Discogs, aber zum Teil natürlich wieder sehr teuer. Aber da gibt es einige Songs, die meine Lieblingssongs von Pharoah Sanders sind, wo immer wieder auch Vocals erscheinen, auch zum Teil als Chor oder als Frauenstimmen. Zum Beispiel You've Got to Have Freedom, das ist allerdings ein Song, den er immer schon früher eingespielt hat und immer wieder veröffentlicht. Dann Rejoice, Hard is a Melody of Time. Also das sind so Sachen, die ich alle nur kenne von einer Compilation Theresa Records. Ich weiß nicht mehr, ob es die heute gibt. Du hast zuerst John McLaughlin erwähnt. Das ist eigentlich eine andere Richtung von Spiritual Jazz, aber natürlich genauso gültig wie das, wo wir jetzt einmal hängen geblieben sind. Geht es in diese Richtung weiter bei dir?
Ja, es geht in diese Richtung weiter, wobei, ich sage gleich dazu, es meandriert dann in unterschiedlichste weitere Richtungen hin. Aber es ist da doch einiges, was sich genau in diese sehr meditative, aber sehr, sehr anspruchsvolle und kammermusikalische Richtung entwickelt oder dorthin tendiert, die ich persönlich einfach auch im frühen Jazz sehr geschätzt habe, wo teilweise sehr, sehr schwierige Musik, wo du mehr denken als hören musst, entstanden ist. Durchaus aber auch eingängiges, mir fällt nämlich sofort ein, die Platten, die da John McLaughlin mit dem Carlos Santana gemeinsam gemacht hat, Love Devotion Surrender, die ich da genauso hinschmeißen würde, 1973, glaube ich.
Ich hätte dich vergessen zu erwähnen, aber du hast vollkommen recht. Ja,
darum sagt, da ist ja sogar Love Supreme noch einmal drauf. Und damit man das nicht vergessen, würde ich gerne noch eine Sache sagen, Stefan, nämlich die Love Supreme ist ja nicht die einzige Platte von John Coltrane, die sich für mich in dieses Spiritual Jazz-Genre einordnen lässt. Nämlich die Platte, die davor entstanden ist, ist bereits eine Vorbereitung von Love Supreme und ist fast noch, wenn man sie sich anhört, versteht man noch näher, was die Leute für einen Anspruch hatten, wenn sie sich dem Spirituellen zugewendet haben, wie im Fall von John Coltrane eben. Es handelt sich um die Platte Crescent. Die ist tatsächlich ein halbes Jahr vor Love Supreme entstanden und da sind diese ganzen Themen, die er musikalisch und auch inhaltlich dann in Love Supreme zu einem Höhepunkt bringt, schon voll drinnen. Du hörst diese Platte und mir ist es so gegangen, du denkst dir zunächst, das ist irgendwie eine sehr balladenhafte Platte, wo Love-Songs, wir haben sie heute schon mal angesprochen, irgendwo ein bisschen abgehandelt werden. Und dann denkst du, also für Love-Songs ist das Ganze irgendwo zu spirituell. Und genau das ist es. Also ich finde bereits, das ist die erste und vielleicht sogar noch spannendere Platte von John Coltrane, die spirituell ist, aber das nur so nebenbei erwähnt.
Da muss ich wieder mal reinhören, um das zu verifizieren oder eben zu falsifizieren. Ich weiß es nicht. Ich habe sie jetzt nicht so im Kopf,
ja,
die Crescent.
Ja. Aber wenn wir zurückgehen, Stefan, nur zu deiner Frage und zu der Richtung sozusagen quasi. Gerade John McLaughlin hat jedenfalls dann noch einiges gemacht. Aus meiner Sicht wie zum Beispiel My Goals Beyond, die man auch in dieses Genre zuordnen könnte, wo er teilweise mit Gruppe und teilweise, glaube ich, alleine auf der Gitarre spielt. John McLaughlin ist ja auch einer gewesen, der sich sehr, sehr stark der indischen transzendentalen Richtung zugeordnet hat. Nicht umsonst hat er sich ja selber dann auch Mahavishnu John McLaughlin genannt. Ebenso für mich sehr, sehr spannend, und damit übergebe ich das Zepter dann eh schon an dich, aber das möchte ich noch unterbringen, weil es sehr ähnlich ist für mich, ist die spirituelle Platte des von mir so sehr geliebten Gitarristen Pat Martino. Wir haben ihm ja schon eine Sendung gewidmet. Der hat nämlich in 1968, sehe ich gerade, rausgebracht, Beijina, The Clear Evidence heißt es, und dürfte auch aus dem weitestens aus dem Arabischen kommen. Der Untertitel der Platte ist A Psychedelic Excursion Through the Magical Mysteries of the Koran. Also Der hat sich interessanterweise als ein weißer Amerikaner auch dem Koran oder dem Islam zugewandt mit der Platte und passt genau in dieses Genre hinein. Wenn du sie hören würdest, bin gespannt, was du sagen würdest und was sie hingeben würdest. Ich glaube, du würdest sie jedenfalls auch zum Spirituellen zuordnen.
Ich kenne die Platte, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gehört. Ja. Ich würde jetzt gerne eine Lanze brechen für die liebe Alice Coltrane.
Ich warte schon drauf,
dass das passiert. Weil die Alice Coltrane für mich eine der ganz, ganz wichtigen spirituellen Musikerinnen ist, die nach dem Tod ihres Mannes begonnen hat, unter ihrem Namen Alben aufzunehmen, sehr unter Mithilfe und Mitwirkung von Pharoah Sanders. Und alleine in den Jahren 68 bis 70 sind 3 Alben entstanden, die ich alle nur uneingeschränkt empfehlen kann. Alle auf Impulse Records auch erschienen, A Monastic Trio, Tah de El Daoud und vor allem Journey in Sachidananda. Das ist für mich absolut spirituelle Musik. Das, was nachher gekommen ist, ist vielleicht jetzt nicht so empfehlenswert, aber sie hat ja dann in einem Ashram gelebt, soweit ich weiß. Und dort gab es dann auch Aufnahmen, die jetzt vor kurzem erst erschienen sind. Ich meine, das muss man mögen, das ist schon klar, aber sie hat ihren spirituellen Weg nie verlassen. Und das ist, für mich ist sie die ehrlichste und die wirklich am weitesten gehende spirituelle Musikerin im Jazz, die ich kenne.
Ja, ich weiß, du hast sie mir immer wieder ans Herz gelegt. Ich habe in die Platten reingehört, ich bin nie so ganz reingekippt, aber ich bin voll bei dir, dass das so absolut eigentlich eine sehr fast demütige Art ist, den spirituellen Weg ihres Gatten dann weiter zu verfolgen. Und man muss wirklich sagen, das hat sie auf sehr, sehr hohem Niveau gemacht. Steht da mit diesen von dir angesprochenen 2 oder 3 Platten eigentlich dem damaligen Werk von John Coltrane in wenigen nach. Hat das wirklich sehr, sehr spannend gemacht und hat auch eine feine Truppe von Musikern dafür um sich geschart. Frage an dich, Stefan. Fällt dir eine absolut reine Free-Jazz-Platte ein, die man trotzdem auch in das Genre Spiritual-Jazz zuordnen könnte? Und ich meine, ich sage es gerade dazu, ich meine nicht Ascension.
Ist das eine Fangfrage, oder?
Nee.
Nein. Nein, auf die Schnelle nicht. Aber du wirst mir gleich eine sagen.
So ist es. Albert Ehler. Albert Ehler Trio Spiritual Unity. Das ist vielleicht sogar die wichtigste Platte von Albert Ehler. Jedenfalls eine seiner besten, finde ich, in New York.
Es ist sicher die wichtigste von ihm.
Ja, 1964 aufgenommen. Ja.
Gebe ich dir recht, ja.
Das ist eindeutig für mich wunderschöner Spiritual Free Jazz, ist ja auch so, dass er eigentlich die Themen immer, ich glaube sogar aus dem Gospel nimmt, die auch sehr, sehr roh und gebrochen sozusagen über eine Minute sozusagen einführt, um dann hineinzufetzen in den ärgsten Free Jazz. Super spannend, aber ohne Zweifel eindeutig erkennbar, dass es auch hier um Gott geht sozusagen.
Ich meine, Spiritual Unity, ja, es ist auch irgendwo, auch eine der wichtigsten Platten, weil sie ist genau zwischen unseren beiden Geburtstagen aufgenommen worden.
So bitte, ja, alleine das macht es schon mal wichtig, da bin ich ganz bei dir. Ja.
10. Juli. Ja, 10. Juli, ja.
Ja. Mhm.
Ja. Ja, guter Hinweis. Sind wir mit den 60ern durch?
Ich würde mal sagen, die 60er...
sind wir eigentlich durch, oder?
Sind wir durch, ja. Ich habe dann noch zumindest ein Paket Anfang der 70er Jahre, das ich dir dann noch aufs Auge drucken möchte.
Dann mach's gleich, ja. Ich habe nämlich auch vieles aus den 70er Jahren.
Ja, ja. Und zwar auch wieder eigentlich Platten, die alle genau diesen kammermusikalischen, sehr anspruchsvollen, am Ende des Tages sicher auch ein bisschen im modalen Jazz verhafteten Platten, im modalen Jazz verhaftet zuzuordnen sind. Jetzt habe ich mich vollkommen übertölpelt mit meinem Wort, mit meinem Satzungetüm. Also diese drei Platten, um es nicht noch komplizierter zu machen, sind vom Miroslav Vitus Infinite Search, vom Chick Corea Return to Forever und vom Herbie Hancock Vandiji.
Vandiji, ja. Der Herbie Hancock hat sich auch mal Vandiji genannt.
Ja.
Ich kann da anschließen, also den Vitus kenne ich nur vom Namen in Wirklichkeit. Der war ja auch bei der Weather Report, ne?
Soweit ich weiß. Ja, und auch.
Return to Forever ist natürlich klar. Und da haben wir auch wieder haben wir den brasilianischen Einfluss ein bisschen auf der Musik. Aber gut, dass du dieses Mbandische erwähnst. Es gab nämlich 1969 schon eine Aufnahme von einem gewissen Tutti Hees. Sagt er dir was?
Nein.
Tutti Hees war ein Schlagzeuger. Ich glaube, sein Bruder, der war bekannter, der dürfte Trompeter gewesen sein. Aber unter seinem Namen und offensichtlich auch einem adaptierten Vornamen, der Kuumba Tutti Hees, gab es eine Aufnahme, die heißt Kawaida. Kawaida. Und mitgespielt haben der Don Cherry mit auch einem angenommenen Namen, der Ed Blackwell, und der Herbie Hancock, der sich dort auch schon mal Mbandije genannt hat. Ja. Mhm. Geht auch in Richtung Spiritual Jazz. Also das ist also einfach dieser Umbruch von dem Jahrzehnt 60 in den 70er, da ist extrem viel in diese Richtung entstanden. Ja. Weil ich gerade den Ed Blackwell erwähnt habe, Entschuldigung, das passt jetzt nicht, aber egal. Einen Japaner, auf den ich vor kurzem gestoßen bin, einen Trompeter und Flügelhornspieler, den Teromaso Hino, der viel aufgenommen hat in seinem Leben, aber 1970 und 71 gleich vier Alben, unter anderem mit dem Reggie Workman und mit dem Gary Bartz. Das ist auch einer, der für mich in diese Spiritual Jazz Szene rein gehört. Und man sieht hier einfach schon diese Tendenz zum Crossover, ja, das Afrikanisch, Japanisch, du hast das ja am Beginn schon erwähnt. Also wir haben da extrem viele Einflüsse.
Darf ich da einhaken, Stefan? Das ist ein Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Und wie du richtig sagst, zeichnet das den Spiritual Jazz aus, dass der irgendwo dann auch sehr, sehr stark ethnologisch oder ethnografisch wird. Also es geht dann sehr, sehr stark auch in den Ethno-Jazz, was ja aus meiner Sicht überhaupt keine große Überraschung ist, wenn man sich folgenden Gedankengang gibt, dass selbstverständlich Spiritualität nicht nur mit einem Gott zu tun haben muss, sondern mit der Frage nach dem Sinn und mit der Frage, was ist Gott überhaupt? Und nachdem speziell bei unseren heißgeliebten Afrikanern und US-amerikanischen Afrikanern natürlich ihre Naturreligionen quasi sehr stark mit ihrem spirituellen Denken verbunden sind. Also ich glaube, gerade im afroamerikanischen Bereich da hat sich einfach die im weitesten Sinne christliche Religion, oft sogar römisch-katholische Religion, dann gemischt mit ihren Naturreligionen und hat ein sehr, sehr interessantes Konglomerat ergeben. Ich glaube, beim John Coltrane kann man durchaus davon sprechen, dass es so war. Aber zurück zu dem Thema, also Ethno-Jazz und Spiritual Jazz haben natürlich starke Überschneidungen, weil es da um ähnliche Wurzeln geht. Und wenn es um Mama Afrika geht, ihr Land, dann spielen sie oft die Naturreligionen eine Rolle. Und eine Platte, die das ganz, ganz stark ausdrückt, und damit kommen wir aus meiner Sicht in die 80er Jahre, ist vom Dollar Brand, der sich auch Abdullah Ibrahim Dollar Brand genannt hat, Echoes from Africa mit dem wunderbaren Johnny Diani. Da gibt es insbesondere eine Nummer drauf. Sie heißt auf jeden Fall im Englischen Today und im Afrikanischen Namhanje, glaube ich, wenn ich das versuche richtig auszusprechen, wo auch sehr meditativ über fast 20 Minuten das Thema gebracht wird. Und wenn man die Musik hört, dann geht im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne auf. Und du spürst so richtig quasi die Wurzeln der afrikanischen Spiritualität. Wunderschöne Sache für mich.
Ja, Johnny Diani, sehr empfehlenswert übrigens, Song for Pico aus dem Jahr 87. Mhm. Wir sind jetzt beim Ethno-Jazz. Du hast recht, das sind Überschneidungen. Und ich glaube, das ist es wirklich unsinnig, jetzt abzugrenzen, zu sagen, das ist aber schon Ethno-Jazz, das ist jetzt nicht mehr spiritual. Ich glaube, das geht gar nicht. Und es wäre auch nicht gut, wenn wir das machen würden. Insofern hat das alles seine Berechtigung. Vielleicht hat auch das eine Berechtigung. Ich bin ein bisschen in der Szene wieder USA 70er Jahre unabhängige Labels eingetaucht. Strata East, du kennst das.
Ja, selbstverständlich.
Ich denke auch Strata East, also alles, was dort erschienen ist, oder vieles, was dort erschienen ist, kann man im Grunde unter dieses Genre politischer Jazz, Spiritual Jazz, Ethno-Jazz einordnen. Übrigens, es gibt ja einen anderen Begriff für Spiritual Jazz auch. Der nennt sich Deep Jazz. Mit dem kann ich irgendwie wenig anfangen. Also ich weiß, was damit gemeint ist, aber ganz verstehen tue ich es nicht. Aber da sind wir wieder bei den Schubladen und ja.
Ja, also mich spricht das sofort an. Ich finde das einen sehr, sehr klugen Begriff.
Ja, okay.
Ja, vielleicht. Deep Jazz, also so richtig einfach den Dingen auf den Grund gehen, in die Tiefe gehen, die Dinge, die Welt ernst zu nehmen. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch schon fast ein spiritueller Ansatz. Sozusagen die Göttlichkeit in jedem Einzelnen und in allem, was auf der Welt besteht, ernst zu nehmen, ist in Wirklichkeit Glaube und damit ist der Begriff Deep Jazz für mich durchaus ein sinnstiftender.
Okay, also unter diesem Gesichtspunkt habe ich es noch nicht gesehen. Danke für die Erklärung. Dem kann ich was abgewinnen. Weil du Ethno-Jazz genannt hast, würde eigentlich diese Codoner-Trilogie auch zu nennen sein, oder?
Du erwischt mich vollkommen ahnungslos, Codoner-Trilogie, was ist das?
Naja, Codoner ist dieses Bandprojekt von Don Cherry, von Nana Vasconcelos.
Oh Gott, ja, na, selbstverständlich. Also, ich meine, da fällt mir dann sofort ein, dass wir jetzt noch viel weiter ausholen müssten. Der Don Cherry ist ja auch natürlich einer von denen, die sich da intensivst genau zwischen diesen beiden Spannungspunkten Spiritualität und Ethno-Jazz niedergelassen haben, neben vielen anderen großartigen Dingen, die er gemacht hat. Absolut, gehört genauso hinein. Ja, da sind großartige Sachen entstanden.
Ja. Nein, ich habe jetzt kurz den Faden verloren.
Du hast den Faden deswegen verloren, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir dieses Thema eigentlich sehr rund und erschöpfend abgehandelt haben.
Nein, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich hab noch zwei wichtige Dinge, was den Spiritual Jazz betrifft. Ja.
Bitte,
das erste ist, dass das ist auch vielleicht ein Hinweis an die Hörer, Es gibt eine Compilation-Serie, die nennt sich Spiritual Jazz. Gibt es, glaube ich, nur auf CD, bin mir nicht ganz sicher. Es gibt mittlerweile mehr als 10 von diesen Compilations. Es ist sicher nicht alles gut, aber manches schon. Ich habe da die Volume 2 und die Volume 3 zu Hause. Auch die Volume 1 ist gut.
Was ist da drauf beispielsweise?
Naja, und das ist der nächste Punkt. Ich würde dir jetzt gerne eine Liste vorlesen. Und du sagst, wenn du jemanden kennst, dann sagst du Stopp. Okay? Mhm. Das ist zum Beispiel aus der Volume 3. Ich fange jetzt mal an mit Jeff Gilson.
Stopp.
Kennst du?
Na, das war ein Scherz. Mach weiter.
Gut. Hermann Gehlen. Palle Mickelborg.
Ach doch, den Palle Mickelborg, der ist schon mal irgendwo.
Von dem Hörbuch, genau. Ja. Michelle Rock. Babs Robert. That's Why. Binder Quintett. Crescendo Quintett. Joki Freund Sextett. Du siehst schon, ich kenne ja auch niemanden von diesen. Also es gibt so extrem viel zu entdecken.
Aus und welcher Zeit sind die zum Beispiel? Ist das quer über
das
die
Jahrzehnte? Das ist 63 bis 72.
Oh, spannend, ja.
So. Gott, und
das
jetzt
führt mich, das führt mich darauf, dass du eigentlich etwas über Österreich sagen wolltest. Gell?
Genau, und jetzt komme ich zu Österreich. Das ist nämlich auf der Volume 2 drauf. Und zwar ist das, und von dem hast du ganz, ganz sicher gehört, wahrscheinlich viel mehr als ich, vom Erich Kleinschuster Sextett. Mhm. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist daran Spiritual Jazz? Dieser Titel, der auf diesem Spiritual Jazz Volume 2 drauf ist, nennt sich Communion. Und der kommt von einer Platte und die heißt Oberwarter Messe. Und diese Oberwarter Messe ist, ich lese jetzt das kurz vor, 1970 aufgenommen worden in Wien mit Erich Kleinschuster und Art Farmer an der Trombone, Hans Salomon, Fritz Power und anderen. Ja, also Österreichern, Amerikanern. Und wenn du das hörst, das ist absolut Spiritual Jazz. Ja, das ist halt eine eher der christlichen Religion verhaftete Aufnahme, aber es ist absolut Spiritual Jazz. Und ich habe mich sofort auf die Suche gemacht nach dieser Platte. Ja, du, es gibt drei Exemplare auf Discogs zu relativ hohen Preisen. Wird alles nicht mehr aufgelegt. Schade.
Naja, also jetzt hast du die Büchse der Pandora aufgemacht und musst durch. Da fällt mir nämlich mir sofort ein, aber das werden wir sicher in einer anderen Session einmal ausführlicher behandeln. Das ist natürlich aus dieser Zeit eine bunte Fülle von großartigen Musikern gab, die vielleicht nicht unbedingt Spiritual Jazz gemacht haben, aber deren Impetus definitiv aus dem Spirituellen gekommen ist. Also einer von meinen ganz großen Heroes ist da zum Beispiel der Harun Ghulam Barabas mit bürgerlichen Namen Klausi Meierhofer. Saxophonist, ja, Saxophonist, der in der Free-Jazz-Szene in die 60er, 70er Jahre, das waren diese Nachkriegskinder, die sozusagen ausgeflippt sind und dann in der Hippie-Zeit alle in alle möglichen spirituellen Richtungen abgebogen sind, eben cooler und schrägerweise auch teilweise in die Richtung vom Propheten Mohammed, wie eben der Harun Ghulam Barabas, die aber eine super spannende Musik gemacht haben, die teilweise auf Tonträgern in kleinster Auflage noch erhalten ist und heute kriegt man sie teilweise von einzelnen Musikbegeisterten. Ich möchte heute erstmals meinen sehr geschätzten Black Monk erwähnen. Das ist ein kleiner Vertrieb in Wien, der sich genau mit solchen Sachen beschäftigt, irgendwelche verschollenen Platten oder sogar Aufnahmen wieder aufzutreiben und dann wieder auf Platten zu reprinten. Also da ist super Spannendes entstanden, über das sollten wir uns mal unterhalten. Der Weg führt uns auch im Spiritual Jazz, wie du richtig gesagt hast, nach Österreich.
Sag, wie viel Zeit eigentlich für die Werbung?
Das gut. Wird sich noch herausstellen.
Ja, ich glaube, Österreich-Jazz, es ist echt sowieso ein Thema, das wir mal uns vornehmen müssen, obwohl ich so wenig weiß drüber und gern was lerne dabei. Ich möchte noch einen Aspekt von Spiritual Jazz behandeln, nämlich das, was in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich schon fast sagen, in Großbritannien erschienen ist. Und zwar rund um 2 Musiker. Der eine ist der Matthew Halsall, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und der andere ist der Ned Burchell. Die beiden verbindet auch dieses Spirituelle. Der eine ist Trompeter, der andere ist, glaube ich, Saxophonist. Es gibt mittlerweile ein eigenes Plattenlabel, das ist Gondwana Records. Und hier gibt es dann wiederum die Verbindung mit einem Sänger, der nennt sich Dwight Tribble. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Mhm. Würde da ans Herz legen, der Dwight Tribble ist sowas wie der Erbe von Leon Thomas. Ja. Mhm. Ja. Und die letzte Verbindung, und dann bin ich auch schon ruhig, vielleicht als Frage beginnend, ist das Art Ensemble of Chicago etwas, was man in unsere Kategorie nennen kann?
Also ich bin, wie ich meine Platten durchforstet habe, genau bei der Ecke, habe da einige Platten von diesen wunderbaren Musikern hängen geblieben und ich würde sie definitiv auch dazu nehmen. Habe sie einfach, weil es eine Fülle anderer Dinge, die ich auch weglassen musste, die wir zu späteren Themen sicher wieder nach vorne kamen werden, habe ich sie dann einfach im Plattenregal drin gelassen. Aber natürlich ist es auch ein klassisches Beispiel dafür, wie sehr ethnografisches und spirituelles eine Musikgruppe geformt haben. Also das ist definitiv ja.
Das ist insofern vorteilhaft, weil dann kann ich den Bogen spannen vom Art Ensemble of Chicago 1970, einem Mitglied, nämlich dem Lester Bowie, seiner Frau, der Fontella Bass, die das Team de Yo-Yo oder Jojo, Team de Yo-Yo gesungen hat. Du kennst das kennt
ja
jeder.
Ja, es ist großartig, ja.
Und jetzt kommt es zum großen Bogen, zu einer Band, die du auch kennst, die Fontella Bass auch gebeten hat, etwas zu singen für sie, nämlich Evolution Cinematic Schön. Orchestra.
Ja, genau. Ja.
Mhm. Weil Evolution ist eigentlich auch Spiritual Jazz, oder?
Ja, absolut. Ja, ja, ja.
Das gehört einfach dazu. Ja, und was lernen wir daraus? Dass das eine Musikrichtung ist, die nicht ausgestorben ist, sondern die uns immer noch begleitet. Und das ist doch schön.
Ja, absolut. Absolut. Also das ist, ich meine, ich wäre versucht, jetzt sofort das Fass wieder aufzumachen, weil Lester Bowie hat mit seinem Cousin David Bowie dann in den 90er Jahren auch eine Platte gemacht.
Die waren Cousins?
Nein. Sie waren natürlich keine Cousins. Ist deswegen schön, weil es eine Namensgleichheit ist.
Alles klar.
Auf einer der späten Platten, ich glaube, es war sogar 2000 schon, hat dann der David Bowie mit Lester Bowie eine wenig populäre, aber ich mag sie sehr gerne, Platte gemacht, Black Tie, White Noise. Und die ist interessanterweise, und darum ist es mir jetzt dann sofort dazu eingefallen, wenn man darüber nachdenkt, auch sehr spirituell angehaucht. Also da hat der Lester Bowie offensichtlich einen Anspruch gehabt, den er auch auf dieser Platte gemeinsam mit dem David Bowie dann verwirklicht hat. Wie du richtig gesagt hast, ein riesenbreites Feld, da passt auch ganz viel hinein und da werden auch die Grenzen über das Jazz-Genre hinaus gesprengt. Und wenn das passiert, dann wird im Falle der von mir letztgenannten Platte durchaus oft was sehr Schönes draus.
Unter welchem Namen ist die erschienen?
Unter David Bowie.
Unter David Bowie, ja. Muss ich mal suchen, kenne ich nicht.
Na gut.
Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema überhaupt nicht erschöpfend behandelt, aber mal angerissen. Ich habe noch so viel auf meiner Liste, aber das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht noch 2 Hinweise an unsere Hörer. Erstens, ihr findet uns unter Apple Podcast, ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auch im Internet direkt unter letscast.fm, das Jazzgespräch. Dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Und ich habe mir überlegt, nachdem wir sehr dialoglastig sind und aus rechtlichen Gründen keine Musik spielen können, ob man vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere Folge mit einer Playlist begleiten wollen, die ich auf Spotify zur Verfügung stellen kann. Den Link können wir in den Shownotes zeigen. Man braucht kein Abo von Spotify. Man kann das auch so hören, wahrscheinlich mit Werbung, das weiß ich nicht. Man braucht aber nicht die Spotify-App, das gibt es aber gratis in den diversen App-Stores. Ja, soweit.
Soweit, soweit.
Soweit, soweit.
Na bitte.
Beenden wir es.
Haben wir es doch geschafft, sind wir durch. Lieber Stefan, ihr Lieben da draußen, keep the spirit
alive.
Ja, okay. Alles Liebe, Servus, Stefan.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.